SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema Entzauberung zur Geschichte vom Papstrücktritt und Papstwahl. Landen zurückgetretene Päpste wirklich in der Hölle, wie Dante das beschrieben hat? Wie funktioniert überhaupt so ein Schritt, so ein Rücktritt? Es gab in der Vergangenheit gelungene und weniger gelungene Rücktritte, also man kann von der Kirchengeschichte lernen. Erstens, wie es geht und zweitens, wie es auf keinen Fall gehen darf. Professor Hubert Wolf ist Kirchenhistoriker an der Universität Münster, also er kennt sich aus und er zeigt, wie schwierig es ist, wenn ein Papst zurücktritt.
Rosenmontag, 10. Februar 2013. Dieser Tag wird ohne Zweifel in die Geschichte eingehen, nicht etwa wegen eines besonders gelungenen Faschingsscherzes oder eines hervorragenden Motivwagens bei einem Umzug, sondern wegen einem Konsistorium, einer Versammlung der Kardinäle, die Benedikt XVI. Genau an diesem Rosenmontag in Rom abhielt. Eigentlich hatte er die rotgewandeten Herren eingeladen, um mit ihnen über drei Heiligsprechungen zu reden. Dann aber kam er auf ein ganz anderes Thema zu sprechen und lateinisch wandte er sich an seine Brüder. Er sagte, nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben. Er fuhr fort. Er habe gespürt, wie die Kraft in den vergangenen Monaten in ihm derartig abgenommen habe, dass, wieder wörtlich, ich mein Unvermögen erkennen muss, den mir anvertrauten Dienst weiter gut auszuführen. Im Bewusstsein des Ernstes dieses Aktes erkläre ich daher mit voller Freiheit auf das Amt des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, das mir durch die Hand der Kardinäle am 19. April 2005 anvertraut wurde, zu verzichten, sodass ab dem 28. Februar 2013 um 20 Uhr der Bischofssitz von Rom, der Stuhl des heiligen Petrus, vakant sein wird, von denen, in deren Zuständigkeit es fällt, das Konklave zur Wahl des neuen Papstes zusammengerufen werden muss. Ende des Zitats. Was Benedikt XVI. Im Apostolischen Palast ankündigte, war nicht weniger als eine Sensation. Er verzichtete auf sein Amt als Papst, ein Papstrücktritt. So etwas hatte es 600 Jahre lang nicht gegeben. Diese Option war, wenn überhaupt, nur theoretisch bekannt und wurde allenfalls in kirchenrechtsgeschichtlicher Spezialliteratur traktiert. Zu Recht sprangen alle Medien auf dieses Thema auf. Pius XII., Paul VI. Und sogar Johannes Paul II. Hatten zwar die Möglichkeit eines Rücktritts in Erwägung gezogen und auch mit Vertrauten darüber besprochen. Sie schreckten aber aufgrund der Würde des Papstamtes und vor allem wegen der praktischen Probleme, die mit einem Rücktritt verbunden sind, vor einem solchen Schritt zurück. Niemand hatte auch die Überlegungen zu einem Papstrücktritt wirklich ernst genommen, die Benedikt XVI. Schon lange vor seinem tatsächlich erfolgten Amtsverzicht wiederholt in Interviews geäußert hatte. Immer wieder hatte er gesagt, wenn ein Papst zur klaren Erkenntnis komme, dass er psychisch, physisch und geistig nicht mehr in der Lage sei, das Petrusamt auszuüben, dann könne es sogar eine Pflicht sein, zurückzutreten. Ungeachtet all dieser Äußerungen galt aber der Satz, Päpste können zwar theoretisch zurücktreten, aber sie tun es in der Praxis nie. Sie sterben im Amt. Eine Papstwahl, ein Konklave gibt es nur, wenn der Vorgänger in den Grotten von St. Peter beigesetzt worden ist. Nach dem Motto, der Papst ist tot, es lebe der Papst. Als Benedikt XVI. Tatsächlich auf sein Amt verzichtete, kritisierten ihn vor allem die Anhänger seines Vorgängers Johannes Paul II. Heftig. Der polnische Papst habe sein Amt als Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, wie der Herr selbst, durch alles Leiden und Sterben hindurch bis nach Golgotha ertragen. Jesus Christus sei schließlich auch nicht vom Kreuz einfach herabgestiegen und davongelaufen, hatte Johannes Paul II. Selbst gesagt. Dessen zunehmender Verfall und Verstummen sowie die immer stärker werdende Bevormundung durch sein Umfeld sind dagegen gute Argumente für einen Papstrücktritt. Kritik an Benedikt dem 16. kam aber nicht nur von den Anhängern Johannes Pauls II., sondern auch von ganz anderer Seite. Dagegen Papst nannte ihn die Süddeutsche Zeitung am 17. November 2014. Das ironische Wortspiel vom Dagegenpapst greift Befürchtungen auf, die ganz schnell laut wurden, um Franziskus, den neuen Papst, und Benedikt den 16., den zurückgetretenen Papst, könnten in Rom zwei konkurrierende Machtzentren an der Kurie entstehen, mit Papst und Gegenpapst an ihrer Spitze. Benedikt der 16. sah sich selbst im Status eines Mönches, der seine Klausur in den Vatikanischen Gärten nur auf persönliche Einladung des regierenden Papstes verlässt, ansonsten nur betet und sich überhaupt nicht in aktuelle politische und kirchenpolitische Diskussionen einmischt. Weil sich aber konservative Kreise in der Kirche und in der Kurie unter Papst Franziskus in der Defensive sehen, sind sogar Verschwörungstheorien im Umlauf. Es wurde behauptet, der Rücktritt Benedikts des 16. sei nicht gültig gewesen, weil auf Josef Ratzinger sei massiver Druck ausgeübt worden und ein Rücktritt sei nur gültig wie jeder kirchliche Rechtsakt, wenn er in völliger Freiheit geschehe. Deshalb sah sich der zurückgetretene Papst im Februar 2014 gezwungen, in einem offenen Brief solchen Gerüchten entgegenzutreten. Er schrieb: Es gibt nicht den geringsten Zweifel an der Stichhaltigkeit meines Rücktritts. Die einzige Voraussetzung für die Stichhaltigkeit ist die volle Freiheit meiner Handlung. Spekulationen hinsichtlich der Ungültigkeit des Rücktritts sind einfach absurd. Von einer Doppelherrschaft an der Spitze der katholischen Kirche könne, so schloss Josef Ratzinger, keine Rede sein. Aber zu den genannten Missverständnissen über zwei Päpste und über die künftige Rolle des zurückgetretenen Papstes dürfte Benedikt der 16. auch selbst beigetragen haben. Denn er ist der erste zurückgetretene Papst in der Geschichte der Kirche, der sich den Titel emeritierter Papst zugelegt hat. Er ist der Erste, der weiterhin auf die Anrede Eure Heiligkeit besteht und an seinem Papstnamen festhält. Er ist der Erste, der immer noch die eigentlich dem Papst allein vorbehaltene weiße Soutane trägt. Seit der Wahl seines Nachfolgers Franziskus im März 2013 waren daher bei verschiedenen liturgischen Großereignissen auf dem Petersplatz zwei weiß gewandete Männer zu sehen. Und da lag der irrige Eindruck nahe, es gebe nun zwei Päpste, zwei Männer in Weiß. Denn die symbolische Kommunikation durch Kleidung und Rituale ist für den sozialen Status und für die Wahrnehmung durch die Menschen nicht selten wirkmächtiger als alle abgezirkelten theologischen Texte. Josef Ratzingers Argument, die weiße Papstgewandung trage er doch nur aus praktischen Gründen weiter, weil im Moment des Rücktritts eben keine anderen Kleider verfügbar gewesen seien, kann nicht wirklich überzeugen. Ehrlich, im ganzen Vatikan war innerhalb von zwei Wochen keine schwarze Soutane aufzutreiben? Das mag man kaum glauben. Auch der neue Titel, emeritierter Papst, wirkt irritierend. Vielleicht hat der ehemalige deutsche Universitätsprofessor Josef Ratzinger an die emeritierten Professoren der deutschen Universitäten gedacht, aber diese kommen eigentlich nicht in Frage als Vorbild. Kirchengeschichtlich gesehen kommen nur die emeritierten Bischöfe und Weihbischöfe in Frage, die es in der katholischen Kirche immerhin seit einem halben Jahrhundert gibt. Vorher sind Bischöfe und Weihbischöfe in der Regel in ihrem Amt gestorben. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vor etwa 50 Jahren müssen die Oberhirten dem Papst mit 75 Jahren den Rücktritt anbieten, der in der Regel angenommen wird. Für einen Diözesanbischof ist die Emeritierung ein Vorgang, der dem Charakter des Amtes durchaus entspricht. Denn die aktive Ausübung des Amtes ist zwar vergangen, er leitet keine Diözese mehr, die Bischofsweihe als Sakrament aber bleibt als unauslöschliches Merkmal, das ein für alle Mal übertragen wurde, bestehen. In diese Richtung scheint auch Benedikt XVI. Gedacht zu haben. In seiner letzten Generalaudienz am 27. Februar 2013 führte er aus: Die Schwere der Entscheidung lag gerade auch darin, dass ich nun vom Herrn immer und für immer beansprucht war. Immer. Wer das Petrusamt annimmt, hat kein Privatleben mehr. Er gehört immer und ganz der ganzen Kirche. Sein Leben wird sozusagen entprivatisiert. Aber das für immer, das Benedikt XVI. Verwendet, erinnert an das ein für alle Mal der Bischofsweise. Diese Parallele ist aber falsch. Denn das Papstamt ist kein Sakrament, es ist eine Funktion. Und wenn der Papst zurücktritt, dann tritt er wieder in den Stand zurück, aus dem er kommt. Titularerzbischof Georg Genswein, der langjährige Privatsekretär Benedikts XVI., hat jüngst eine ganz neue Deutung des Papstrücktritts vorgelegt. Er sagte, seit dem 11. Februar 2013 sei das Amt des Papstes nicht mehr das, was es vorher war. Benedikt XVI. Habe das personale Amt ergänzt um eine kollegiale und synodale Dimension. Deshalb gebe es jetzt im Grunde das Papstamt in zwei Inhabern, einem aktiven und einem kontemplativen. Diese Argumentation ist nicht nur historisch, sondern auch theologisch und kirchenrechtlich äußerst problematisch. Denn das Papstamt ist an ein personales Prinzip gebunden. Es ist eine einzige Person, die es ausübt, und es können nicht zwei sein. Am deutlichsten fällt die Kritik von Kardinal Walter Brandmüller an diesen Überlegungen aus. Er hält Überlegungen von einer fortwährenden Partizipation des zurückgetretenen Papstes am Petrusdienst wörtlich für erbauliche Spekulation und religiöse Dichtung und nennt ein doppelköpfiges Papsttum eine Monstrosita, eine Monstrosität. Es kann historisch gesehen keine Teilung des Petrusdienstes geben. Für Katholiken gibt es nur einen Papst, und das ist derzeit Franziskus. Benedikt war einmal Papst und ist es nach seinem Rücktritt nicht mehr. Das Amt des Papstes ist nach dem 11. Februar 2013 noch dasselbe wie vorher. Der Zurückgetretene gibt sein Amt zurück und tritt ab. Ein Blick in die Kirchengeschichte zeigt, dass all die gezeigten, gewundenen und komplizierten Argumentationen zum Rücktritt oder zur Emeritierung eines Papstes im Grunde genommen unnötig sind. Denn die Geschichte des letzten Rücktritts eines römischen Papstes im Jahr 1415 legt ein sehr überzeugendes Modell für den Umgang mit einem zurückgetretenen Papst bereit. 1415 trat auf dem Konstanzer Konzil im Interesse der Einheit der Kirche, es gab damals drei Päpste, der römische Papst Gregor XII. Zurück. Nach seinem Amtsverzicht wurde er wieder Mitglied des Kardinalskollegiums und wieder Kardinalbischof von Frascati. Er legte die päpstlich weißen Gewänder ab und das Kardinalspurpur wieder an. Statt der Tiara des Papstes trug er wieder den scharlachroten Kardinalshut mit 30 Quasten. Statt Eure Heiligkeit wurde er wieder mit Eure Eminenz angeredet. Statt Papa Emeritus Gregorius hieß er wieder Angelo Kardinal Korrer. Damit konnte es keine Missverständnisse im Hinblick auf seinen Status geben. Er hatte das Petrusamt abgelegt und war in die Reihe der Kardinäle zurückgetreten. Genau dieses Modell sollte man verwenden, wenn künftig Päpste zurücktreten. Aber was jahrhundertelang die absolute Ausnahme war, nämlich dass ein Papst auf das Amt verzichtet, Das soll nun offenbar zur Regel werden. Jedenfalls legen einige Äußerungen von Papst Franziskus diesen Schluss nahe. Franziskus hat kurz nach seiner Wahl ausgeführt, ich habe das Gefühl, dass mein Pontifikat nur kurz sein wird. Der liebe Gott wird mir nur 4 oder 5 Jahre geben. Und er führte aus, so wie man sich nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil an zurückgetretene Bischöfe gewöhnt habe, so werde man sich nach 2013 an zurückgetretene Päpste gewöhnen müssen. Ich weiß nicht, ob dem Papst klar ist, dass er mit solchen Aussagen das Papstamt bewusst oder unbewusst entmystifiziert. Denn das Besondere am Papst ist ja seine Einmaligkeit. Es gibt eben nicht gleichzeitig 5 oder 6 ehemalige Päpste, so wie es ehemalige amerikanische Präsidenten zum Beispiel gibt. Ein zur Regel werdender Papstrücktritt würde dem Amt einiges von seiner mystischen Kraft nehmen, die es braucht, um als Einheitszentrum der katholischen Weltkirche zu dienen. Diese Befürchtung war einer der Gründe, warum mittelalterliche Theologen das Recht eines Papstes auf einen freiwilligen Rücktritt zunächst äußerst skeptisch betrachteten und verlangten, man übernehme ein Amt und sterbe darin. Der Papstrücktritt Celestins V. im Jahr 1294 hat den großen Dichter Dante dazu gebracht, in der göttlichen Komödie über das künftige Schicksal eines zurückgetretenen Papstes nachzudenken. Dante lässt seinen Ich-Erzähler aus der Hölle berichten. Ich zitiere: Nachdem erkannt ich hatte manch Gesicht, sah und erkannte ich den Schatten dessen, der feige tat, den großen Amtsverzicht. Ein Papst, der auf sein Amt verzichtet, ist Dante zufolge also in der Hölle gelandet. Und zwar in der Abteilung für die Gleichgültigen, der Menge jener Schlimmen, wie er schreibt, die von Gott und dem Teufel gleichermaßen vergessen sind. Aber der Rücktritt Celestins V. ist noch aus einem ganz anderen Grund interessant, weil er zeigt, welche Probleme ein Papstrücktritt mit sich bringt. Der Nachfolger Bonifaz VIII. Sah sich 1295, ein Jahr nach dem Rücktritt, nämlich mit einer massiven Instrumentalisierung Celestins V. konfrontiert. Eine Richtung in der Kirche, die Bonifaz VIII. Für zu machtpolitisch hielten, versuchten Celestin vor ihren Karren zu spannen. Schließlich entzog sich der zurückgetretene Celestin, der nun wieder Pietro di Morone hieß, der Kontrolle seines Nachfolgers durch Flucht. Es war mühsam, ihn wieder einzufangen. Und dann reagierte Bonifaz VIII. Brutal. Er sperrte ihn in seinem Familienstammsitz Anagni südlich von Rom ein, in einer kleinen Zelle im Turm der Burg, um, wie es in den Quellen euphemistisch heißt, ihn vor allen Besuchern abzuschirmen. Faktisch war das nichts anderes als eine Kontaktsperre, weil er nicht mehr wollte, dass der zurückgetretene Papst sich in irgendeiner Weise in die aktuelle Politik einmischte. Er hat auch dafür gesorgt, dass die Versorgung und die Heizung so schlecht waren, dass der zurückgetretene Papst relativ rasch in der Gefangenschaft starb. Deshalb wurde er nach seinem Tod zum Märtyrer und als Engelspapst verehrt. Es zeigt sich aber, wenn ein Papstrücktritt nicht eindeutig geregelt ist, wenn nicht ganz klar ist, dass sich der ehemalige Papst nicht mehr in die aktuelle Tagespolitik einmischen darf und sich auch möglichst aus der Öffentlichkeit heraushalten muss, dann treten die Probleme auf, die beim Rücktritt Celestins V. aufgetreten sind und die manche auch nach dem Rücktritt Benedikts XVI. Sehen, die die Einheit der Kirche in Frage stellen. Schon diese Probleme lassen es geboten erscheinen, den freiwilligen Rücktritt eines Papstes weiterhin als absolute Ausnahme zu betrachten und gerade nicht zum Regelfall zu machen. Die Geschichte könnte uns hier eine Warnung sein. Zurückgetretene Päpste stehen eben auf einem ganz anderen Blatt als emeritierte Bischöfe oder gar pensionierte Oberstudienräte. Will man den Rücktritt des Papstes dennoch als Regelfall etablieren, dann sind eindeutige rechtliche und verbindliche Regelungen zu treffen, die nicht nur die klassische katholische Lehre von der Kirche vor große Herausforderungen stellt. So war Benedikt der 16. gezwungen, selber spontan etwas zu tun. Dabei müsste der Status des abgedankten Papstes geklärt werden. Aus historischer Perspektive sollte er wieder in den Stand zurücktreten, aus dem er bei seiner Wahl als Pontifex Maximus kam, also in der Regel in den Stand des Kardinals. Er sollte auf die weißen Gewänder verzichten, auch auf die Anrede Heiliger Vater. Er sollte wieder rot tragen. Vor allem aber wäre jegliche Instrumentalisierung eines abgedankten Papstes gegen seinen Nachfolger von vornherein zu verhindern. Und das führt notwendig, wie das Beispiel Celestin des V. drastisch vor Augen führt, zu der Tatsache, dass sich der ehemalige Papst absolut aus der Öffentlichkeit heraushält, weder an Gottesdiensten noch an anderen Zeremonien teilnimmt und sich auf gar keinen Fall schriftlich oder mündlich äußert. Der Schritt zur Kontaktsperre, die man einem Menschen kaum zumuten kann, ist nicht weit. Es gibt aber noch ein ganz anderes Problem als den Papstrücktritt. Denn während man bisher immer davon ausging, eine Neuwahl, ein Konklave sei nur notwendig, wenn der Papst stirbt, der ist jetzt belehrt, dass es noch die zweite Möglichkeit des Amtsverzichts gibt. Es gibt aber auch noch eine dritte. Und die ist viel heikler. Denn im katholischen Kirchenrecht, im Codex Juris Canonici, der 1983 erschien, heißt es im Kanon 335, ich zitiere: Bei Vakanz oder völliger Behinderung des römischen Bischofsstuhls darf in der Leitung der Gesamtkirche nichts geändert werden. Es sind aber die besonderen Gesetze zu beachten, die für diese Fälle erlassen worden sind. Man fragt sich, was ist mit der völligen Behinderung des römischen Bischofsstuhls genau gemeint? Vakanz ist klar, der Stuhl ist leer durch Tod oder Amtsverzicht. Was meint aber völlige Behinderung? Wer oder was ist hier behindert? Gerne würde man jetzt zur Beantwortung dieser Frage einfach in das genannte Spezialgesetz schauen, denn es steht ja da, es sind besondere Gesetze erlassen worden. Also, diese Gesetze gibt es für die Vakanz in der Form von Konstitutionen, die letzte von Johannes Paul II. 1996 erlassen. Aber ein Gesetz zur Regelung der Behinderung des apostolischen Stuhls sucht man vergeblich. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ein solches Gesetz ist nie erlassen worden, dann würde im kirchlichen Gesetzbuch etwas Falsches stehen. Oder es gibt dieses Gesetz ist aber nie publiziert worden, sodass man es nicht kennt. Wenn aber ein Gesetz nicht publiziert worden ist, promulgiert, ist es dann überhaupt ein Gesetz? Wie kommen wir weiter in dieser Frage einer Gesetzeslücke? Man kann auf die Behinderung normaler Bischofsstühle schauen. Und hier geht es darum, dass ein Bischof entweder von einem Terrorregime gefangen genommen wird, in die Verbannung geschickt ist, oder dass er aufgrund seiner körperlichen oder psychischen Verfasstheit nicht mehr in der Lage ist, sein Amt auszuführen. Es kann sich zum Beispiel um einen dementen Bischof handeln, jemand, der im Koma liegt oder der an einer schweren Form der Alzheimerschen Erkrankung leidet und der nicht mehr die Möglichkeit hat, selber den Rücktritt wegen Amtsunfähigkeit zu erklären. Bei normalen Bischöfen ist die Lösung relativ einfach. Als Inhaber des umfassenden Primats kann der Papst einen amtsunfähigen Bischof einfach seines Amtes entheben und den Posten neu besetzen und fertig. Aber es gibt eben nach geltendem Kirchenrecht niemand in der katholischen Kirche außer Gott selbst, der über den Papst richten könnte. Auch ein wahnsinniger Papst kann nach geltendem Kirchenrecht von niemandem abgesetzt werden. Es bleibt also auch im Falle der päpstlichen Geisteskrankheit die Frage, was wäre dann zu tun? Gibt es eine Instanz, die dann entscheiden könnte, wenn der Papst im Koma liegt? Nach dem Unfehlbarkeitsdogma des Ersten Vatikanischen Konzils von 1870 befindet sich die katholische Dogmatik und das Kirchenrecht in einer Sackgasse. Entweder müsste man jetzt die Unfehlbarkeit und den Primat des Papstes grundsätzlich in Frage stellen und damit eine andere Instanz setzen, den Papst abzusetzen, wenn er selber nicht mehr handeln kann. Das ginge wahrscheinlich nur über ein ökumenisches Konzil. Oder wenn man diese grundsätzliche papale Ekklesiologie nicht in Frage stellen will, dann müsste der Papst als Gesetzgeber antizipierend durch ein Gesetz regeln, dass es dann einem Verantwortlichen ermöglicht, für einen solchen Fall für den nicht mehr sprechfähigen Papst den Rücktritt zu erklären. Es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, einen solchen Schritt zu erreichen. Entweder es wird tatsächlich ein Gesetz erlassen, ein Spezialgesetz, von dem im Codex Juris Canonici die Rede ist. Dann müsste es aber publiziert werden, dann wüssten wir, wer die Kompetenz hat. Dieses Gesetz gibt es aber nicht. Oder es gibt so etwas wie eine päpstliche Patientenverfügung oder papale Vorsorgevollmacht. Und es scheint so zu sein, dass beim Amtsantritt Benedikts XVI. Ein entsprechender Text Johannes Pauls II. Überarbeitet worden ist. Ein Text, der im Fall der Amtsunfähigkeit des Papstes greifen sollte. Aber wir wissen nicht genau, worum es bei diesem Text genau geht. Und wir wissen nicht, wer dann handeln dürfte für den Papst, wenn er dement wäre oder im Koma liegt. Und wie soll derjenige, der der Inhaber einer päpstlichen Vorsorgevollmacht wäre, ohne dass dies vor dem Eintritt dieses Falls bekannt wäre, wie soll der die Kompetenz haben, zu erläutern, dass er für den Papst, der nicht mehr handlungsfähig ist, den Rücktritt erklärt? Das scheint sehr schwierig zu sein. Geheimnisse über Geheimnisse. Aber die Papstwahlen waren immer schon voller Geheimnis. Deshalb faszinieren sie uns ja auch bis heute so. Es gibt also doch irgendwie eine geheime Regelung, aber niemand weiß genau, was genau drinsteht. Es gibt wohl eine Patientenverfügung und wäre es nicht schön, wenn Franziskus, der sonst für Offenheit ist, auch hier für Klarheit sorgt. Eine eindeutige Regelung, was passiert, wenn der Papst verrückt ist, dement wird oder im Koma liegt. Es dürfte gute Gründe für Franziskus geben, hier für Klarheit zu sorgen und damit vielleicht das letzte Geheimnis der geheimnisumwitterten Papstwahl zu lüften.